Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Während die ganze Fußballwelt über einen Elfmeter diskutiert, der gepasst wird statt geschossen. Genau, Elfmeter, gepasst, nicht geschossen, gepasst, ein Elfmeter. Diskutieren wir hier jede Woche über den aktuellen Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 21. Spieltag in gewohnter Runde mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Servus Christopher.
Grüß dich.
Was nimmst du mit vom Spieltag in diese wunderschöne Woche?
Ich nehme relativ wenig mit, weil ich einen relativ langweiligen Spieltag gesehen habe mit erwartbaren Ergebnissen, aber angesichts der bisherigen Rückrundenverlauf, war es auch mal ganz, ganz entspannt, mal irgendwie keine Überraschungsergebnisse zu bekommen.
Konstantin, was nimmst du mit vom 21. Spieltag in diese Woche?
Eindeutig, wir erleben die beste Offensive aller Zeiten, denke ich. Ach nee, es geht ja um die Bundesliga. Da muss ich dann Christopher zustimmen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, im Westen nichts Neues. Denn die Mannschaften, also Schalke, Gladbach, Dortmund, Leverkusen, Köln, die waren erwartbar gut oder erwartbar schlecht an diesem Spieltag. Also da gab es keine Überraschungen noch. Ansonsten hat der Spieltag nicht unbedingt damit aufgewartet, jetzt die Zuschauer aus den Sitzen zu reißen.
Mit der besten Offensive meinst du wahrscheinlich Leicester City, oder?
Natürlich, klar.
Wir widmen uns heute etwas ausführlicher dem VfL Wolfsburg, der am Wochenende 2:0 gegen den FC Ingolstadt gewonnen hat, durch Tore von Draxler und von Knoche, davor aber 7 Spiele in Folge nicht gewonnen hat. 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Und Konstantin, wir sprechen hier immerhin über den deutschen Vizemeister, den Pokalsieger. Diesen Supercup haben sie, glaube ich, auch gewonnen zum Saisonbeginn, aber läuft nicht so wirklich in der Bundesliga. Momentan ist der VfL Wolfsburg noch einmal Vizemeister und Pokalsieger. In der Tabelle nur 8er, das trotz des Sieges jetzt am Wochenende. Und die Auswärtstabelle, die sieht nochmal deutlich schlechter aus. Konstantin, jetzt am Wochenende dieser Sieg gegen Ingolstadt, war das besser als die vergangenen Wochen? Hast du da einen Aufwärtstrend gesehen oder lag es auch am Gegner?
Du hast also gerade den wichtigsten Titel eigentlich vergessen. Dieter Hecking ist Trainer des Jahres.
Trainer des Jahres und ein Spieler des Jahres hatten sie, glaube ich, auch noch mit dabei, aber der ist nicht mehr da.
Aber Dieter Hecking ist noch da, habe ich gehört.
Genau, und der war ja Trainer des Jahres. Ja. Ist das gerechtfertigt jetzt mit dem Blick auf diese Saison?
Ja, gut. Man sollte vielleicht sowieso auf diese Titel nicht ganz so viel geben. Also gerade diese Einzeltitel sind immer mit Vorsicht zu genießen. Und was Dieter Hecking betrifft, die letzte Saison war zumindest nicht schlecht, aber dass es in dieser Saison wieder etwas bergab gehen würde, das war eigentlich zu erwarten. Das ist natürlich in diesem extremen Ausmaße passiert, das überrascht dann. Also gerade was die Platzierung betrifft, ich hätte gedacht, okay, man rutscht vielleicht auf Platz 4 ab, was ja auch schon abrutschen gewesen wäre im Vergleich zur letzten Saison, weil man da doch auf einem Niveau performt hat, zum Teil eben mit noch De Bruyne. Das war schwerlich zu halten. Da war hat jeder Individualisten, das ist bei Wolfsburg immer entscheidend, die Individualisten, die haben da gut miteinander zusammengespielt, wenn man das mal so kurz zusammenfassen möchte. Und das war nicht unbedingt so zu halten über eine weitere Saison. Und das Hecking jetzt eigentlich, also wenn man jetzt das Trainer des Jahres nimmt, dann ist es vielleicht auf eine Saison bezogen oder auf ein Jahr bezogen, aber dass natürlich Hecking nicht so gut ist wie manch anderer Bundesliga-Trainer, ja, das lag eigentlich auch auf der Hand. Also so gesehen, mit diesen Auszeichnungen, das ist wirklich nur eine Momentaufnahme und mehr eigentlich nicht. Und jetzt sieht man aktuell bei Wolfsburg, dass eben Hecking in seinen Mitteln doch zu gewisser Weise limitiert ist oder ja auch Fehler begeht. Schauen wir uns jetzt also das am Wochenende, das 2:0 gegen Ingolstadt an und dann im Vergleich zum 0:3 gegen Schalke in der Vorwoche. Dann hat sicherlich erstmal Hecking gegen Schalke einen entscheidenden Fehler gemacht. Der hat da auf 4-1-4-1 umgestellt und mit zwei sehr offensiven Achtern gespielt. Und das heißt, bei ihm, oder das war das Problem, dass quasi die Räume neben der Sechserposition im Gülavogi sehr offen waren. Und eigentlich diese Mechanismen, die man ansonsten defensiv hat, dieses Verschieben nach außen, dieses Zusammenstehen, diese Mannorientierung in der Abwehrkette, dass das ja nicht so gegriffen hat gegen Schalke. Und das wurde natürlich dann gegen eine Mannschaft, die auch nicht gerade jetzt aktuell am Top-Niveau spielt, aber trotzdem natürlich eine gewisse Klasse mitbringt, wurde das dann bestraft. Gegen Ingolstadt hat er dann wieder umgestellt auf 4-4-2 Und Ingolstadt war eigentlich sogar im Vergleich zu Schalke wahrscheinlich der unangenehmere Gegner. Denn dieses hohe Pressing, das kommt den Wolfsburg überhaupt nicht entgegen. Die sind eigentlich eher anfällig, weil ihre Besetzung des Sechserraums, auch die Stürmer, das ist nicht unbedingt so, dass das perfekt abgestimmt ist auf einen Gegner, der hohes Pressing spielt, der dann die Innenverteidiger und die Außenverteidiger unter Druck setzt, die sich dann auch gerne mal in merkwürdige Dribblings dann verheddern. Also eigentlich Ingolstadt eher unpassend, aber man hat es eben geschafft, durch kleine taktische Änderungen, gerade auch defensiv, eben wieder diese Doppel-Sechs, die dann zu den, auf den Flügel schieben kann. Das ist eben der Vorteil, wenn ich eine Doppel-Sechs habe und die soll zum Flügel verschieben, um da quasi die Räume dicht zu machen, dann ist das natürlich einfacher oder für die möglich, weil dann immer natürlich der Kontakt zwischen beiden da ist, zwischen beiden Sechsern. Wenn ich einen Solo-Sechs habe, wie jetzt in der Vorwoche, ist natürlich problematisch. Wenn der nach außen rückt, ist alles frei in der Mitte und das geht auch nicht. Der muss halt die Position eher halten. Das heißt, 4-4-2 kam ihnen einfach hier in dem Moment etwas entgegen. Und zum anderen auch Ingolstadt war einfach nicht so offensiv gefährlich, also offensiv nicht gefährlich. Und das hat sich auch nochmal positiv ausgewirkt für Wolfsburg. Aber trotzdem im Großen und Ganzen auch keine herausragende Leistung jetzt am Wochenende.
Christopher, Kohle ist da bei Wolfsburg. 87 Millionen für Schürrle, Draxler, Kruse, Dost. Wie sieht's mit dem anderen K aus, mit dem Konzept? Willst du da Konstantin beipflichten? Was siehst du da aktuell beim VfL Wolfsburg? Jetzt der Sieg gegen Ingolstadt davor, aber die Ergebnisse, das ist halt schon ja krass. 3-0 gegen Schalke verloren, Köln 1-1, Frankfurt verloren 2-3, Stuttgart 1-3. Und das war noch Stuttgart vor der Rückrunde.
Ja, absolut. Die Frage des Konzept stellt sich hier auf jeden Fall. Und zwar ist natürlich schon schwierig für jeden Verein, der den besten Spieler, den er im Kader hatte, dann zum Verkauf steht oder verkaufen muss. Blick in die Geschichte oder in die jüngere Geschichte zeigt das ja auch, wie schwierig das ist. Als Liverpool Suarez abgegeben hat, als Tottenham Bale abgegeben hat und vielleicht auch mit Abstrichen Gladbach Reus abgegeben hat oder verloren hat, ja, konnten besagte Mannschaften eigentlich nie wieder dieses Leistungsniveau von der Vorsaison erreichen, weil es einfach unheimlich schwierig ist, diese Qualität zu ersetzen. Bei Wolfsburg, ja, sage ich jetzt mal, konnte man das noch halbwegs gut abfangen. Draxler wurde dann relativ kurzfristig zwar für viel Geld verpflichtet, ist aber einfach aktuell noch nicht an dem oder noch nicht auf dem Leistungsniveau, wie De Bruyne in der Vorsaison war. Zugegebenermaßen De Bruyne in der Vorsaison 34 Spiele gemacht und im Endeffekt, ja, 34 Scorerpunkte beigesteuert. Das heißt, 0,6 Assists pro Spiel, 0,3 Tore pro Spiel. Das ist einfach ein unfassbarer Wert in der Bundesliga und Draxler dem gegenüber steht jetzt pro Spiel bei 0,27 Assists und 0,18 Toren. Das heißt, die Quote liegt einfach bei einer Torbeteiligung alle drei Spiele, während sie bei De Bruyne mehr oder weniger bei einer Torbeteiligung pro Spiel lag. Und wenn man jetzt so ein bisschen noch die Punkte vergleicht aus der Vorsaison, dann stand Wolfsburg in einer zugegebenermaßen etwas anderen Bundesliga, die, ja, wo man jetzt dann nochmal die Gesamtschau aufmachen würde, aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Kapitel, bei 44 Punkten mit 46 Toren und 23 Gegentoren. Und wenn man jetzt nochmal auf die gleiche Tabelle schaut, dann sieht man 30 Punkte, das heißt 14 Punkte weniger zum vergleichbaren Zeitraum und nur 31 Tore erzielt. Das heißt, gut ein Drittel weniger Tore und dann deckt sich das halt auch ungefähr mit dem, was ich gerade schon beschrieben habe, dass Draxler einfach nicht das ganz bringen kann, was De Bruyne auch gebracht hat. Was sicherlich kein Problem ist, weil Kruse sicherlich ganz ordentlich spielt, aber vielleicht auch noch nicht das Niveau erreicht hat, wie er bei Gladbach phasenweise hatte. Ja, und dann ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, wo es dann halt hingeht mit dem besagten Konzept. Mein Schüler hast du jetzt auch schon angesprochen und wie Konstantin es schon erwähnt hat, ist Hacking, glaube ich, ein Trainer, der, ja, wenn der Kader so zusammengestellt ist und du sagen kannst, mit dem Kader hole ich 60 Punkte, dann holt dir Hacking auch genau diese 60 Punkte. Aber Hacking ist eben, wie gesagt, kein Trainer, der jetzt sich ein ausgefeiltes Konzept überlegt oder der eine besondere Art des Fußballspiels, der dann aus einer Mannschaft, die 60 Punkte holen kann, dann 66 oder vielleicht sogar 68, 69 Punkte holt. Andererseits ist er natürlich auch kein Trainer, der jetzt mit irgendwelchen Konzepten an den Start geht, der eine lange Anlaufphase braucht und ja, dass das völlig den Bach runtergeht und dann vielleicht nur 51 oder 52 Punkte aus dieser Mannschaft rausholt. Deswegen ist es halt so ein geplantes Gutsein, mehr oder weniger, aber es reicht einfach nicht unterm Strich, um wirklich oben anzugreifen und Konstantin hat es, glaube ich, auch schon richtig beschrieben. Wir erleben einfach eine Bundesliga-Saison, in der Bayern und Dortmund vorne weglaufen Und dann fällt es halt eben auch eine Mannschaft wie Wolfsburg, die aufgrund von verschiedenen Nuancen etwas schlechter ist, sich dann da als dritte Kraft zu etablieren.
Konstantin, Kevin De Bruyne, natürlich jetzt schon angesprochen von Christopher, auffällig, dass Wolfsburg in der vergangenen Saison bei den Kontern extrem stark war. 16 Tore war Topwert bei Kontern. De Bruyne da an 13 von den 16 beteiligt, mit 5 Toren selber und 8 aufgelegt. Klar, das war seine große Stärke oder eine seiner großen Stärken, dieses Tempo, das er aufgenommen hat. Ich glaube, gegen die Bayern war auch so ein Spiel dabei, wo ein paar Kontertore dabei waren.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, ist auch schon länger her. Aber andererseits, Konstantin, kann es doch eigentlich nicht sein, dass dann, klar, es bricht der Spieler weg, man hat aber Geld, um ihn vielleicht mit mehreren Spielern zu ersetzen, aber andererseits muss man vielleicht auch eben an dieser Ausrichtung ein bisschen was ändern und das fehlt beim VfL Wolfsburg, oder widersprichst du mir da?
Das fehlt auf alle Fälle, es fehlt natürlich trotzdem der Ersatz, also auf den Verkauf, auf den mehr oder weniger erzwungenen Verkauf, weil dann Man City einfach zu viel Geld geboten hat, also auf den Abgang von De Bruyne hat man nicht adäquat reagiert, also Julian Draxler hin oder her, das ist kein adäquater Ersatz für Kevin De Bruyne. Das hat auch so sehr, also das hat man ja, die Entwicklung hat man gesehen eigentlich auch zuletzt dann bei Draxler, dass er eben nicht unbedingt dieser Spieler war, der vielleicht vor 2 Jahren oder so noch als ein Supertalent im deutschen Fußball angesehen wurde. Das hat natürlich schon eine Rolle gespielt, auch dann, der Preis war auch nicht ganz so hoch, wie er vielleicht noch zuvor noch teilweise kolportiert wurde. Und Draxler ist nicht der 1:1 Ersatz für De Bruyne. Und das hat natürlich schon Hecking und Wolfsburg sehr geschadet, weil auch dieser De Bruyne-Verkauf war ja doch relativ knapp an der Saison dran. Ich bin mir gar nicht sicher, das war sogar schon in der Saison drin. Also De Bruyne hat ja noch dieses erste Spiel in Köln damals gemacht, zum Beispiel, wo er komplett untergetaucht war. Also das hat natürlich auf alle Fälle eine Rolle gespielt und das spielt bei Wolfsburg noch eine entscheidende Rolle als bei anderen Mannschaften, denn Wolfsburg war noch stärker als meinetwegen Borussia Dortmund zum Beispiel oder auch Bayern München von Einzelspielern, von den ganz wichtigen Einzelspielern abhängig, denn Heckings System war einzig und allein darauf ausgerichtet in der letzten Saison, dass diese starken Individualisten, De Bruyne zum Beispiel oder auch natürlich Dost als Mittelstürmer, Caligiuri über die Außen, dass solche Spieler perfekt eingebunden werden, dass sie so eingebunden werden, so genutzt werden, dass sie zur Geltung kommen. Also es gab kein System, was sozusagen auf ein Kollektiv ausgelegt war, was funktioniert, mehr oder weniger unabhängig davon, welche Spieler nun auf dem Feld stehen. Das gibt's eigentlich nie, aber trotzdem natürlich eher diesen Ansatz. Das war eben nicht der Fall bei Wolfsburg, sondern man hat es ganz klar auf diese Einzelkörner abgestellt und De Bruyne ist nun mal einer der besten Umschaltspieler weltweit wahrscheinlich. Und da hat man das sehr gut nutzen können. Zudem kommt hinzu, dass Wolfsburg, ich kenne die Statistiken letzten Saison nicht, aber dass Wolfsburg in dieser Saison von 21 Bundesligaspielen bei 20 mehr Ballbesitz hatte. Nur gegen die Bayern eben nicht, aber ansonsten eben in jedem Spiel mehr, auch zum Beispiel gegen Dortmund da in dem Heimspiel, was sie verloren haben, hatten sie mehr Ballbesitz. Also das heißt, natürlich werden sie als amtierender Pokalsieger, als amtierender Vizemeister von verschiedenen oder von den allen Mannschaften dazu gezwungen, etwas mehr zum Spiel beizutragen, etwas mehr aus dem Spielaufbau herauszukommen, weniger in Umschaltsituationen zu gelangen, weil man natürlich auch weiß, wie gefährlich Wolfsburg sein kann. Und Wolfsburg ist es bis jetzt nicht unbedingt gelungen, konstant ein effektives Ballbesitzspiel aufzubauen, mit dem man jeden tiefstehenden Gegner bespielen kann. Es gibt hin und wieder Elemente, die funktionieren, wenn der Gegner zum Beispiel tief steht, dass man mit Naldo oder Knoche aufrückt über die Halbräume, dass man da Überzahlsituationen schafft. Aber insgesamt ist es eben trotzdem kein System bis jetzt, das im Ballbesitz wirklich konstant in jeder Partie über einen gewissen Zeitraum hinweg dafür sorgt, dass man zu Torchancen aus dem Aufbau herauskommt.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, dann muss man ja konstatieren, dass Wolfsburg gerade da Probleme hat, weil es dann vor allem gegen die Mannschaften, ich nenne es jetzt mal aus der Mittelklasse bzw. unteren Drittel der Bundesliga, Punkte liegen lässt. Weil sie da eben besonders Probleme haben, das Spiel selbst zu gestalten. Also 2-mal unentschieden gegen Köln, dann unentschieden schon gegen Ingolstadt gespielt, dann Punktverluste, ich glaube, gegen Hannover zugelassen. Dann, ja, so kann das eigentlich weiter durchdekliniert werden. Und aber im Umkehrschluss gegen Dortmund zu Hause, gut, dann 2:1 verloren, aber sicherlich in der Summe kein schlechtes Spiel gemacht. Gegen Leverkusen zu Hause gewonnen. Und gegen Bayern haben wir jetzt, glaube ich, alle noch vor Augen, was das für ein Freakspiel war. war Wolfsburg die erste Halbzeit klar die bessere Mannschaft und mit etwas Glück führen sie vielleicht 2-0 und dann geht die Partie vielleicht sogar noch zugunsten von Wolfsburg aus. Also ich will sagen, dass sie gegen den Top-Mannschaften fällt es ihnen vielleicht ein Stück weit leichter, wenn die Mannschaften auch die gegnerischen Mannschaften mitspielen. Wenn sich die Gegner natürlich sehr stark formieren und massiv spielen, dann wird es einfach problematisch, weil sie es einfach nicht schaffen, so viel Spielfluss auch zu generieren, um dann auch ihre ja, doch guten Offensivspiele dann wirklich in Szene zu setzen. Also eine Statistik vielleicht dazu noch. Draxler hat einfach im Vergleich zu De Bruyne knapp ja nur alle 90 Sekunden einen Ballkontakt und De Bruyne in seiner sehr, sehr guten Saison alle 75, 74 Sekunden. Das ist natürlich ein Unterschied, der summiert sich auf, wenn der beste Spieler, den du im Kader hast, natürlich statistisch gesehen alle 2-3 Minuten ein, zwei Mal öfter den Ball hat, kann auch in diesen Ballaktionen dann wiederum mehr generieren, als ja Draxler gegenwärtig halt kann. Das ist, glaube ich, sicherlich dann das Hauptproblem.
Gibt es eine Erklärung, Konstantin, für die ja, erfolgreichen Ergebnisse in der Champions League? Ist es vielleicht genau das, dass man da vielleicht jetzt nicht die Teams wie Borussia Dortmund und ja Leverkusen vielleicht noch vor der Brust hat, aber doch Mannschaften, die mitspielen und dass man da doch erfolgreich sein kann? Ich meine, Wolfsburg hat die Gruppe gewonnen und das ist jetzt nicht die allerschlechteste mit Manchester United, der PSV Eindhoven und ZSK Moskau, jetzt Achtelfinale gegen Gent, kann gut ins Viertelfinale gehen. Ja, in der Bundesliga muss man sich ranhalten, dass man wieder ins internationale Geschäft kommt.
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Die Gruppe war etwas dankbar, auch natürlich aufgrund der Performance von Man United. Also man hat ja nicht unbedingt erwartet, dass sie sich wirklich so schlecht anstellen. Oder wenn man sich zum Beispiel das Spiel anschaut, das Heimspiel, was am Ende gewonnen wurde gegen United mit 3-2, da Mitte Dezember, da hatte zum Beispiel Wolfsburg etwas weniger Ballbesitz, das ist 48-52 oder so, also so knapp war das gewesen. Das heißt, es waren natürlich Spiele, die waren etwas offener. Wolfsburg hat sicherlich auch da hin und wieder Probleme gehabt mit dem Spielaufbau, aber man kam eher in Umschaltsituationen, konnte den Ball auch mal höher gewinnen und dann versuchen eben über wenigere Meter die Angriffe auszuspielen, was auch eben Spielern wie Caligiuri zum Beispiel entgegenkommt, weil das eben nicht so behäbig und sehr geduldig sein muss, sondern mit etwas mehr Starttempo schon passiert und dann sich leicht die Räume öffnen, also man nicht unbedingt die Räume suchen muss, sondern die sich automatisch ergeben. Und das hat eben nicht nur vielleicht bei den Partien gegen gute Mannschaften in der Bundesliga, sondern eben auch in der Champions League zum Teil eine Rolle gespielt, aber natürlich auch ein bisschen profitiert von der Gruppe, also ZSK Moskau hat keinen Faktor gespielt und Man United hat natürlich auch naja, das war eben Man United, wie es aktuell spielt. Also das war vielleicht nicht mal am Ende eine Überraschung, aber trotzdem, das hat den Wolfsburgern natürlich weitergeholfen. Jetzt gegen Rent, das ist ein Spiel, was sie eigentlich, oder ein Duell, was sie eigentlich gewinnen müssten. Also das ist, natürlich ist es eine komische Saison, weil es wahrscheinlich ins Viertelfinale führt. Und gut, da wird man höchstwahrscheinlich auf einen sehr starken Gegner treffen, außer man bekommt womöglich den Gewinner von Benfica gegen Zenit zugelost oder so. Also das, auch da gibt es sogar noch Möglichkeiten, sogar ins Halbfinale vorzustoßen. Muss ich mal überlegen. Aber das kaschiert ja nicht die allgemein schlechte Saison, weil am Ende Tagesgeschäft Bundesliga, da muss man sich ranhalten, dass man überhaupt noch in die internationalen Ränge kommt. Hertha bricht nicht unbedingt ein und Mainz ist jetzt vorbeigezogen. Also man muss natürlich schon schauen, dass man da irgendwie zumindest noch die Europa League erreicht, denn der Anspruch in Wolfsburg ist einfach ein anderer. Und wir haben jetzt schon leicht angedeutet, welche Transfers getätigt wurden zuletzt. Das spricht auch für ein Selbstverständnis, ganz einfach.
Christopher, jetzt am Mittwoch gegen Gent in der Champions League, dann am Samstag in der Bundesliga bei Hertha BSC, dann kommen die Bayern. Das sind die nächsten Aufgaben für den VfL Wolfsburg. Wir haben jetzt viel über Namen wie Draxler, Schürrle, Kruse auch gesprochen. Wenn wir ein bisschen weiter zurückschauen, Maximilian Arnold hat jetzt sein erstes Spiel in der Rückrunde gemacht, vorher ausgefallen, Knieprobleme. Ist das auch so ein Spieler, der da eine entscheidende Rolle einnehmen muss in den nächsten Wochen in der Zentrale, weil jetzt die Doppel-6 zum Beginn gegen Ingolstadt mit Tresch und Luis Gustavo, da gibt es sicherlich Spielstärkere.
Natürlich. Hecking hat aber, glaube ich, jetzt vor dem Ingolstadt-Spiel schon relativ viel versucht, auch die Keule rausgeholt, indem er Bendtner dann auf die Tribüne verbannt hat, der ja in der Vorwoche sogar noch, wenn ich mich recht entsinne, in der Startelf stand gegen Schalke 04. Ja. Das zeigt halt auch schon so ein Stück weit, dass Hacking jetzt auch noch nicht so die hundertprozentige Lösung gefunden hat, wie er auch mit den ganzen Problemen umgehen soll. Jetzt ist Dost auch verletzt noch, fällt jetzt noch ein Stück länger aus. Ich glaube, das ist auch noch so ein kleineres Problem, der in der Vorsaison nicht immer konstant gespielt hat, aber zumindestens, ja, dann immer mal wieder Ausreißer nach oben hatte. Ich erinnere nur an die 4 Tore gegen Leverkusen und die, ja, 2 oder 3 Doppelpacks in Folge hintereinander, die sich daraus ergeben haben, das fehlt halt ein Stück weit. Und ja, Arnold ist natürlich so ein Spieler, der unheimlich viel mitbringt. Auch jetzt bei dem Spiel gegen Stuttgart, das war, glaube ich, das vorletzte oder das letzte, also das letzte Mal jetzt am Wochenende, aber das vorletzte Spiel, was er gemacht hat. Da war er eigentlich relativ gut, weil er dann auch, ja, dann von dem Zentrum aus auch immer wieder gute Dribblings einleiten konnte, auch sich, ja, ein sehr, sehr gutes Zweikampfverständnis hat, gutes Positionsspiel und ja, an sich auch eine gewisse Torgefahr vom Zentrum aus auch ausstrahlt, was Wolfsburg natürlich durch den sehr, sehr starken Flügelfokus, den das Spiel eigentlich hat, weil mit Dost ja, wie gesagt, ein Zielstürmer da ist, dann ist es natürlich noch eine zusätzliche Komponente, die jetzt mit Gustavo und Tresch natürlich dann so vollkommen wegfällt. Und von daher ist es natürlich schon ein Fortschritt, wenn er wieder fit ist.
VfL Wolfsburg, aktuell Tabellenachter, also diese Auswärtsschwäche ist schon eklatant. Letzter der Auswärtstabelle, nur ein Sieg, 6 Tore geschossen in 10 Auswärtsspielen. Ja, momentan muss man vielleicht dann auch noch anführen, dass jetzt Spieler wie Ricardo Rodriguez nicht unbedingt die Form der Vorsaison haben. Dante, ja, steht auch so ein bisschen neben den Schuhen. Um das Thema abzuschließen, habt ihr wieder die Möglichkeit, Dieter Hacking eine Frage zu stellen, die er auch absolut ehrlich beantworten muss. Konstantin, welche wäre das denn bei dir?
Da habe ich mir jetzt keine vorher überlegt, aber ich würde einfach mal Dieter Hacking fragen. Herr Hacking, würden Sie lieber wieder VfL Lübeck trainieren?
Die Antwort wäre wahrscheinlich nein. Ich bin gerne Bundesliga-Trainer und denkst du, dass er sich auch, also was glaubst du, wie denkt er über sich selber? Was ist das Selbstverständnis von Dieter Hacking? Ich meine, diesen Pokalsieg letzte Saison haben sie ja wirklich groß gefeiert. Er mit dem Hey King mit der Kappe und haben sie in den Himmel gehoben und jetzt läuft es ja nicht so. Also er verliert momentan auch so ein bisschen Kredit, oder?
Das ist eben die Frage. Ja. Die ich auch, also das ist sozusagen der Hintergrund, warum ich ihm vielleicht sowas mal stellen, so eine Frage stellen würde. Denn ich weiß nicht, was das Selbstverständnis von Dieter Hacking ist. Ich weiß überhaupt sehr wenig über Dieter Hacking, wie gesagt. Ich habe ihm irgendwie die ersten Bekanntschaften mit ihm als Trainer daneben gemacht, als er Zweitligatrainer war beim VfL Lübeck. Aber das ist schon im Fußballgeschäft sehr lange her. Und deshalb ist es für mich einfach so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine Unbekannte. Wer ist Dieter Hacking oder wie sieht er sich selbst und wie wird er eigentlich so in Wolfsburg gesehen und was sind seine Ansprüche? Also, will er mal Bayern München trainieren oder sieht er sich das selber nicht oder will er lieber einen kleineren Verein wieder übernehmen nach Wolfsburg, wo er vielleicht eher was aufbaut und nicht unbedingt was er halten muss? Wie gesagt, das kann ich einfach irgendwie nicht beantworten, weil ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, ist vielleicht auch nicht unbedingt der charismatischste Typ, der vielleicht so die Massen in sieht. Also wenn er nicht, also er muss erfolgreich sein, um sich vielleicht irgendwie selbst definieren zu können. Vielleicht ein Problem an mancher Stelle, wenn man eben da nicht so viel Erfolg hat, gerade schon angesprochen hast, dann wird es vielleicht für so einen Trainer auch schwierig, weil man ansonsten eben keine große Identität entwickelt hat als Bundesliga-Trainer. Andere, die können auch mal eine weniger erfolgreiche Phase haben und sind immer noch irgendwie akzeptiert und irgendwie als Personen im öffentlichen Geschehen doch präsent. Bei Hacking ist es so, also wenn Wolfsburg jetzt Zehnter wird und er bleibt Trainer, dann redet keiner mehr über Dieter Hacking. Und das, also ich will ihm eigentlich nichts Böses. Vielleicht ist es auch ein bisschen schade, dass irgendwie wir so wenig wissen über Dieter Hacking.
Also was man hört, was man liest und was man auch mal wieder sieht bei den Wolfsburg-Spielen, ist halt einfach, ja, klar, er bringt die Individualisten in die Position, dass sie ihre individuellen Stärken ausspielen können. Standardsituationen, Konter, aber ja, bei dem Kader erwarte ich mir halt einfach ein bisschen mehr. Christopher, was wäre deine Frage an Dieter Hacking, die er absolut ehrlich beantworten müsste? Also du würdest was rauskitzeln können aus ihm?
Du hast ja das Bayern-Spiel schon angesprochen, was demnächst anstehen wird. Deswegen würde ich ihn fragen, was er aus den beiden relativ nahen, hintereinander folgenden Spielen aus der Hinrunde gegen Bayern gelernt hat. Also dem 1-5 aus seiner Sicht und dem 0-3 Zweitrundenpokal aus? Das würde mich wirklich sehr interessieren.
Ja, da hast du, wenn ich mich richtig erinnere, auch da in der Hinrunde auch schon mal drüber gesprochen, dass das aus deiner Sicht eher nicht die 1-3 war es übrigens im Pokal.
Ja, dann stimmt, das ist eine Tor, ja,
Entschuldigung. Ja, nein, als Bayern-Fan muss man einfach die erste Halbzeit betrachten und dann die zweite Halbzeit war nicht mehr so wichtig. Auch dass dann Wolfsburg sogar noch das 2-3 hätte schießen können und egal. Du hattest ja gesagt, dass er aus deiner Sicht nicht die richtigen Schlüsse aus der ersten Niederlage in der Liga gezogen hat. Richtung Pokal.
Ja, absolut. Also war auch, das sind so die Kerbe, die Spielverlagerung geschlagen hat. Das war, glaube ich, damals Tobias Escher, der, glaube ich, einen ganz schönen Tweet formuliert hat, in dem er gesagt hat, ein Trainer hat das dem 1-5 gelernt und es war halt nicht Dieter Hecking. Und das war halt eigentlich ziemlich spannend, weil Pep Guardiola in diesem Pokalspiel sehr genau die richtigen Anpassungen unternommen hat, um das Spiel der Wolfsburger wirklich komplett lahmzulegen, die in München ein sehr, sehr gutes Pressing gespielt haben, die Bayern ins Offensive komplett aus dem Spiel genommen haben, die den Aufbau der Bayern gut unterbunden haben, die es verstanden haben, auch dann in Richtung Moment vielleicht auch mal das zum taktischen Foul zu greifen, die so das Bayern-Spiel eigentlich komplett lahmgelegt haben, was in dieser gesamten Bundesliga-Saison eigentlich auch über so lange Phase, 45, 50 Minuten, eigentlich kein Gegner geschafft hat. Und ja, er ist dann einfach mit der gleichen Taktik nochmal in dieses Pokalspiel gegangen und Pep Guardiola hat einfach die richtigen Anpassungen einfach von vornherein schon vorgenommen und Wolfsburg ist wirklich in der ersten halben Stunde auseinandergenommen worden. Und deswegen würde es mich dann sehr, sehr interessieren, was er aus diesen beiden Niederlagen dann schlussendlich mitnimmt und gelernt hat, in Bezug nehmend auf das bald anstehende Bundesligaspiel.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de, auf Twitter also zu finden unter @cc_eckner. Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin Christoph Fetzer @fetzi6. Alle Vorcheck-Episoden hört ihr auf www.checkpot.fm oder mit eurem Podcatcher. Wir freuen uns weiterhin über iTunes-Rezensionen. Wir freuen uns auch über Bewertungen. Wir freuen uns auch über Kommentare auf www.checkpot.fm. Der Hinweis auf den Fragen-Podcast, der auch im Laufe dieser Woche erscheint. Da werden wir zum Beispiel die Personalie Julian Nagelsmann ein bisschen genauer besprechen und auch einen Ausflug in den internationalen Fußballunternehmen. Stichwort Leicester City. Und noch der Hinweis auf die Facebook-Seite www.facebook.de/der-vorcheck. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 21. Spieltags an. Die Bayern gewinnen in Augsburg mit 3-1, zweimal Lewandowski und Müller die Torschützen, Dortmund, Hannover 1-0 durch Mkhitaryan. Leverkusen gewinnt in Darmstadt 2-1, Stuttgart, Hertha BSC 2-0, Stuttgart damit jedes Rückrundenspiel gewonnen. Mainz gegen Schalke 2-1, Mainz verbessert sich damit auf den 6. Platz. Das ist ein Europa-League-Platz. Und dann haben wir noch Hamburg gegen Mönchengladbach. 3-2, erster Sieg für den HSV. Nach vorher 6 Partien ohne Dreier. Wolfsburg gegen Ingolstadt, wie besprochen, 2-0. Köln, Frankfurt 3-1 und Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim 1-1. Konstantin, was willst du zu diesen Spielen noch loswerden?
Erst einmal nichts. Du hast schon angesprochen, dass wir über die Personalie Nagelsmann in unserem Fragen-Podcast sprechen, deshalb eigentlich nur nochmal der Werbeblock dafür, dass wir da natürlich auch nochmal auf seine erste Partie eingehen. Deshalb möchte ich das eigentlich jetzt in dieser Ausgabe nicht unbedingt vorwegnehmen.
Genau.
Aber zumindest hat die, sagen wir mal so, das Spiel, das Auswärtsspiel von Hoffenheim bei Werder Bremen, das 1-1, hat einigen Aufschluss gegeben, auch wenn noch nicht komplett, aber war zumindest sehr interessant und ein vergleichsweise spektakuläres Trainerdebüt.
Boah, das ist natürlich jetzt schon ein Heißmacher auf den Fragen-Podcast nochmal. Der kommt am Dienstag oder am Mittwoch. Christopher, die Bayern recht souverän, 3-1 in Augsburg gewonnen. Lewandowski jetzt Erster der Torschützenliste, 21 plus 15 von Müller, 36 insgesamt. Da waren ein paar feine Tore mit dabei. Auch Dortmund, du hast es ja vorher schon gesagt, gewinnt 1-0 gegen Hannover 96. Auch verdient unter dem Strich. Waren es nicht so die spektakulären Ergebnisse dabei an diesem Wochenende? Hast du trotzdem noch ein Spiel, über das du ein bisschen länger sprechen möchtest?
Das Bayern-Spiel hast du schon angesprochen, da würde ich vielleicht nochmal einen Punkt nochmal aufmachen. Und zwar ist es, glaube ich, wir haben ja auch hier in dem Podcast schon viel und generell ist an jeder Stelle ziemlich viel über Pep Guardiola diskutiert worden. Aber ich glaube, einen positiven Punkt muss man, glaube ich, an der Stelle mal festhalten, dass er es halt schafft, in einem Spiel reinzugehen, ohne einen nominellen, ja, oder sagen wir mal, gelernten Innenverteidiger. Und dass das eigentlich über 90 Minuten eigentlich bis auf vielleicht ein, zwei Stellen überhaupt nicht auffällt, dann ist das schon ein gewisser Verdienst, den er sich, glaube ich, an die Fahne heften kann. Und ja, die eigentlich so ein bisschen in der Würdigung bisher zu kurz kommt. Und deswegen will ich es an der Stelle einfach mal loswerden. Weil es irgendwie schon trotz allem eine ziemliche Besonderheit, wenn deine komplette Viererkette in der Abwehr irgendwie kleiner als 1,75 ist, dass du es dann trotz allem als Mannschaft schaffst, die Gegner nahezu ohne Torchance zu lassen. Denn allein schon aus der Körpergröße ergibt sich eigentlich eine Luftüberlegenheit für den Gegner, die ja eigentlich seinesgleichen suchen müsste. Und dennoch haben sie es aber ganz gut, oder hat die Mannschaft ganz gut gruppentaktisch geschafft, diese vielen Ausfälle aufzufangen. Und von daher ist es, glaube ich, eine Lobwürdigung, die an der Stelle einfach mal loswerden muss.
Über die Bartstuber-Verletzung und auch so ein bisschen schon das Champions-League-Spiel gegen Juventus sprechen wir auch im Fragen-Podcast. Wir lagern nicht alles aus, sondern wir versuchen weiterhin die Struktur zu wahren und über einen großen Themenblock zu sprechen und dann das hinten raus eben nicht in die Länge zu ziehen, sondern dann pointiert über gewisse Situationen in den Spielen noch zu sprechen und dann, wenn wir Punkte haben, die auch die Hörer interessieren, weil sie eben auch diese Fragen gestellt haben, dann nehmen wir das in den Fragen-Podcast. So machen wir es. Mainz, dritter Sieg in Folge, da steht nächste Woche das Spiel gegen Hoffenheim an, vielleicht kann man da noch mal genauer auf Mainz schauen, sondern auch noch mal auf das zweite Spiel von Julian Nagelsmann als Cheftrainer der TSG Hoffenheim, also das könnte man vielleicht dann in die nächste Woche nehmen. Ja, und ansonsten Köln-Frankfurt, Köln mit Dreierkette, machen wir das im Fragen-Podcast am besten. Und dann sind wir jetzt beim Unsung Hero des Spieltags. Konstantin, dein Unsung Hero des 21. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.
Ich nominiere vom SV Werder Bremen Hachi Papi Mison Cilobuchi.
Nur wegen des Namens oder auch aus anderen Gründen?
War doch eine beeindruckende Leistung von ihm. Jetzt bei dem Heimspiel gegen Hoffenheim hat dann den inneren Lucio kanalisiert und ist dann zum Schluss übers Feld marschiert und hat sich noch offensiv eingeschalten. Das war eine relativ beeindruckende Leistung und nicht ohne Grund fragt ja Werder Bremen jetzt schon bei Chelsea, also beim Stammverein von Cilobuchi an, ob man vielleicht die Leihe verlängern kann oder ob man vielleicht ganz bekommt.
Ein Tor erzielt und, das hat gesagt, beinahe dann noch den Siegtreffer hinten raus gemacht. Christopher, dein Unsung Hero?
Ja, aber nur so der Treffer, den er erzielt hat. Ja.
Also. Ja, mal.
Ja, war mehr oder weniger drin, erzielt, ne? Ja.
Drin ist drin.
Ja, jetzt hat mir Konstantin ja schon meine Auswahl zunichte gemacht. Dann nehme ich einfach den Spieler, der verhindert hat, dass Werder Bremen als Sieger vom Platz geht, nämlich Oliver Baumann. Und zwar nehme ich ihn jetzt einfach mal generell für die komplette Saison, jetzt sicherlich auch gegen Werder Bremen ein gutes Spiel gemacht, ein paar sehr, sehr gute Paraden gezeigt, aber an sich eigentlich auch eine relativ konstante Saison von ihm, was eigentlich so ein bisschen auch atypisch ist für eine Mannschaft, die eigentlich klar gegen den Abstieg spielt, dass der Torwart eigentlich ja derjenige ist, der ja, mit noch am konstantesten spielt. Und das lässt sich auch so ein bisschen an der Zahl der Gegentreffer ablesen. Mit 31 Gegentoren hat Hoffenheim zum Beispiel schon, oder hat Hoffenheim 5 weniger als Hannover, die hier hinter ihnen stehen, und sogar 11 weniger als Werder Bremen, die einen Platz vor ihnen stehen. Und Oliver Baumann hat da sicherlich einen guten Anteil daran. Deswegen ist ein bisschen mein Unsung Hero.
9 Paraden.
Das ist doch ein interessantes Phänomen eigentlich, weil du gerade angesprochen hast, dass es relativ untypisch ist, dass der Torhüter eines Abstiegskandidaten oder die tief hinten drin stecken, dann so konstante Leistung abruft, aber Zieler bei Hannover eigentlich ja auch und Radetzky bei Frankfurt auch. Ja, das sind ist auch halt Spieler, die sehr konstante Leistung abrufen und bei krassen Abstiegskandidaten spielen, also interessantes Phänomen eigentlich.
Ja, das ist wirklich schon ein bisschen komisch, also gut, jetzt Tüton hat sich ja gefangen und Stuttgart generell auch, sonst hätte man auf den verweisen können, aber prinzipiell
ja, Wiedwald hat nur einige, also ganz wenige Fehler gemacht eigentlich.
Ja gut, die haben sich jetzt erst in den letzten Spieltag summiert, aber ja.
Ja, aber über die Saison hinweg gesehen.
Gibt halt also auch keinen richtig schlechten ersten Torwart in der Bundesliga, oder?
Also Tüton hatte sich für den Posten eigentlich beworben.
Ja, aber jetzt in der Rückrunde?
Ja, aber die Hinrunde, ja. Also Da hat er sich für den Titel schlechtester Torhüter des Profifußballs beworben, kurzfristig.
Martinha wird auch immer wieder kritisiert vom Darmstadt. Ja. Aber wenn man schaut, klar, Augsburg, Hitz, Frankfurt, Radetzky, Werder, Wiedwald, Hoffenheim, Baumann und Zieler beim Tabellenletzten, Hannover 96, das sind die letzten fünf jetzt in der Tabelle. Ja. Da ist keine Pfeife dabei.
Ich meine, jetzt keiner, der jetzt irgendwie, das gab es ja schon manchmal, in manchen Saisons, dass Vereine Torhüter hatten. Werder Bremen war ja dafür längere Zeit mal bekannt, als es dann schlecht lief. Die hatten ja eigentlich nie einen Torhüter, der dann mal Konstanz reingebracht hat. Und das gibt es ja wirklich diese Saison nicht. Also ist wirklich Martinia vielleicht, jetzt wenn man die Tabelle von hinten nach vorn geht, ist Martinia wahrscheinlich der Erste, der ja nicht unbedingt einen Sicherheitsfaktor darstellt.
Vielleicht nochmal HSV letzte Saison mit René Adler, der teilweise so unfassbare komische Spiele drin hatte, und auch Tropny, das war auch so ein Faktor, warum, glaube ich, der HSV letztes Jahr Saison ein bisschen sich auch unter Wert verkauft hatte. Also das, wie gesagt, in der Zusammenfassung zeigt es einfach nur, worauf ich hinaus wollte, dass es einfach an ihm jedenfalls nicht liegt, dass Hoffenheim so unten drin steht.
Adler, glaube ich, in der Vorsaison mit 5 oder 6 Fehlern, die zu Gegentoren geführt haben, und da, glaube ich, kommt jetzt in der Saison bei Weitem keiner ran. Also wüsste ich jetzt keinen, der da, gut, ist auch noch ein bisschen zu spielen, aber der schon so viele Fehler gemacht hat, also krasse Fehler. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Christopher.
Dann nehme ich mal das 1:0 von Henrik Mkhitaryan. Der erste Abschluss außerhalb des 16ers für den BVB.
Mkhitaryan heißt er, glaube ich.
Mickey Dingsbums.
Ja, genau, Mickey Dingsbums. Ein russischer Kollege hat mir mal vorgemacht, aber ich konnte es nicht nachmachen. Ja, schönes Tor. Riesensprint auch von Sané, um es zu verhindern, aber es ging irgendwie nicht. Das ist mir bei dem Tor aufgefallen, wie der da zurücktrabt. Aber es soll jetzt nicht schmälern, dass eben das Mkhitaryan schön gemacht hat und eben ja das erste Tor von Borussia Dortmund von außerhalb des 16ers in dieser Saison geschossen hat. Konstantin, dein Zungenschnalzer des Spieltags?
Ja, mein Zungenschnalzer ist das Tor von Henrik Mkhitaryan. Das kann ich jetzt nicht mehr ändern, das ist jetzt einfach so.
Ja, da war jetzt der Vorteil, dass ich jetzt mal schneller dran war.
Ja. Okay. Vielleicht, ich nominiere als besten Nebendarsteller Marcel Schmelzer für seinen Laufweg bei dem Tor.
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Christopher das 1:0 der Bayern nimmt.
Also das war schon, kann ja nicht immer nur Bayern nehmen, sonst heißt es dann wieder...
Also das 1:0 oder das 2:0. Also das 1:0, wie das Lewandowski im 16er macht, und der 2:0 der Pass von Thiago. Also dann nehme ich das als Zungenschnalzer des Spieltags.
Ja, wir können auch Bobadilla nehmen, wie er sich gegen Kimmich durchsetzt.
Ja, auch das war stark.
Ja, ja klar. Frage. Das war noch ein bisschen unfair, weil das war Schwergewicht gegen...
Ja, glaube ich, doppelt
Halbmittelgewicht.
Ja, so schwer. Andere Preisklasse. dann haben wir noch den Kopfschützler des Wochenendes. Da bin ich gespannt, ob ihr euch da auch wieder doppelt. Konstantin.
Weiß ich gar nicht, auf was du jetzt anspielst. Also ich nehme Chicharito, der von seinem heimischen Sofa aus auf seinen Twitter-Account das angeblich oder das vermeintlich irreguläre Tor von Darmstadt kommentiert hat. Also er meinte, dass der Spieler vor dem Tor von Darmstadt, vor dem 1:0, beim Einwurf eben irregulär im Feld stand. Da kennt er aber die Regel nicht, denn er stand nicht irregulär im Feld.
Also, weil er die Linie noch berührt hat mit dem Fuß und das.
Ja, genau, also die Regel heißt einfach nur, dass man mit einem Teil des Fußes entweder auf der Seitenlinie oder auf dem Boden außerhalb des Spielfeldes stehen muss. Und das war in dem Fall der Fall und ist ja auch egal. Also ich fand eigentlich die Szene eher deshalb auch lustig, weil er von seiner Couch aus oder wenn er wo er jetzt saß, da überhaupt das kommentiert. Und lustiger wurde es dann noch, als dann vom Colinas Erben kommentiert, ich glaube nicht von Colinas Erben direkt, aber von jetzt habe ich den Namen vergessen, aber
Alex Feuerherd?
Nee, vom anderen.
Klaas Rehse.
Genau, ich glaube, der hat danach dann auf Twitter noch kommentiert, ja, schön gut, aber die Einschätzung von der kleinen Erbse ist ein bisschen falsch.
Wofür stand also, nochmal kleine Erbse?
Keine Ahnung. Der Tweet war, glaube ich, das ist dann doch Erbsenzählerei.
Das hat 11 Freunde getweetet.
Ah, genau, okay, gut.
11 Freunde hat dann getweetet, ja, Erbsenzählerei.
Okay, dann haben wir noch einen Kopfschüttler, und zwar den von Christopher.
Ja, mir fällt es echt an diesem Spieltag sehr schwer, dann ein Fazit zu ziehen. Und zwar nominiere ich 2. Zum einen die Gladbacher Defensivleistung und zum zweiten aber auch aus dem Spiel, und das war die eigentliche Szene komplett, der Querpass von Lewis Holtby. als er frei vom Tor stand und nicht abgeschlossen hatte, sondern einfach nochmal relativ unmotiviert in die Mitte spielt, aber so ungünstig, dass der Ball an Freund und Feind vorbeigeht. Und ja, dann, ich glaube, der zwischenzeitliche Ausgleich nicht gelang, sondern erst wesentlich später. Und deswegen Lewis Holtby für seine Mannschaftsdienlichkeit, die an der Stelle vielleicht einfach ein Stück zu weit hinausging.
Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, bei denen ich dachte, dass ihr die wählt. Einmal die 5 gelben Karten von Darmstadt, die alle zu Sperren führen, und das Aubameyang-Outfit. Hätte ich jetzt also noch.
Also die 5 gelben Karten von Darmstadt waren bei mir ein Kandidat für den Zungenschnalzer.
Ja, auch gut. Natürlich. Ja, genau, ich war mir auch nicht ganz sicher.
Aber die Umsetzung war schon mega.
Also die 5 gelben Karten, also man hätte so doppeln können.
4 gelbe zumindest.
Die 5 waren insgesamt genau, und 4 zu sperren.
Nee, ich glaube, das waren schon 5 zu sperren, aber die eine von Gondor vor allem in der 34. Minute, da weiß ich gar nicht, ob das Absicht war. So. Also jetzt.
Ja.
Aber genau, die anderen hinten dann, raus, ich glaube, ab der 85. gab es ja noch 4 gelbe Karten.
Die für Niemeyer, die war schon die aller 30. Es sind tatsächlich, die hatten insgesamt 6 gelbe Karten bekommen, und Gondorf, Sulu, Heller, Rausch, jeweils die 5. und Niemeyer die 10. Ich dachte, man hätte das so super kombinieren können, ja, Kopfschüttler, diese gelben Karten und die Sperren, und der Zungenschnalzer, wie es Dirk Schuster dann verkauft hat vor dem Mikrofon. Aber egal, also vielleicht
ich
noch.
Ich hab da eigentlich nichts Irreguläres erkannt.
Irregulär ist es ja auch nicht.
Ja, eben, also von daher.
Ja, aber das ist halt immer.
Ich verstehe die Aufregung auch nicht. Also ich meine, klar, Darmstadt, man muss ja nur auf das Budget gucken und dass die versuchen, mit allen Mitteln in der Liga zu bleiben. Ja, bitte, also.
Ja, und du als Bayern-Fan nimmst das natürlich auch entgegen, dass jetzt.
Ja, genau,
jetzt. Das ist jetzt die B11 von Darmstadt.
Jetzt glaube ich auch, dass die Bayern das Ding gewinnen werden, da bin ich mir
sicher. Das ist ein super schweres Spiel, weil natürlich du nicht weißt, auf welche Gegner du dich einstellen musst.
Ja, und vor allem drängen die anderen ja alle in die Startelf, die wollen ja alle rein.
Ja,
und die bieten sich jetzt alle an, genau.
Ich bin dann im 6-3-1-0-0-0-0-0.
Also ich finde es halt mit diesen gelben Karten, finde ich es halt einfach ein bisschen schwierig, weil klar ist das halt, ist es offensichtlich, dass sie die Sperre provozieren wollen. Andererseits gibt es halt einfach nach 5 oder nach 10 eine Sperre. Und es gibt keine Regularien, wie und wann und warum du dir die abholst. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man da nachträglich irgendwie mehr Sperren aussprechen sollte oder so.
Das ist ja auch schwierig. Also man muss
gab es ja in der Champions League, als Ramos, glaube ich, war es, der sich da irgendwie ganz blöd noch eine gelbe abgeholt hat, um dann im letzten Gruppenspiel, glaube ich, gesperrt zu sein und dann im Achtelfinale wieder dabei zu sein.
Aber trotzdem ist es in meinen Augen auch schwierig, da also eine zusätzliche Sperre, sagen wir mal, noch auszusprechen. Das würde jetzt bedeuten, okay, ihr habt euch vorsätzlich sperren lassen, damit ihr gegen Bayern nicht dabei seid. Aber weil das eben quasi irgendwie ein dreister Akt war oder entgegen des Sinns der Regel, sperren wir euch noch für ein weiteres Spiel. Also ihr seid dann auch bei Werder Bremen, was natürlich viel, viel wichtiger für Darmstadt ist, auch gesperrt. Da muss man aber auch den Leuten dann irgendwie Vorsatz nachweisen können, dass sie sich, also das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig eigentlich, das dazu sich sperren auszusprechen.
Und vor allem gegen Bayern, das ist ja eigentlich ein wahnsinniges Erlebnis, wie wir in der letzten Saison gelernt haben. Mal spielen zu dürfen. Um jetzt hier nochmal André Breitenreiter zu
zitieren. Breitenreiter war es, ja.
Ja.
Also die letzte gelbe Karte, beziehungsweise die für, ich weiß nicht, ob es die allerletzte war, aber Rausch wird in der 87. eingewechselt, um sich dann noch die gelbe abzuholen. Also wenn es da noch nicht klar war, keine Ahnung. Aber klar, alles versuchen. Alles raushauen. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Danke, Christopher.
Danke.
www.checkpot.fm, www.facebook.de/der Vorcheck. Nochmal der Hinweis auf unseren Fragen-Podcast. Und ja, viel Spaß dabei. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.